Die folgende Sendung wird gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Sendung aus der Reihe von München soll kein Schaden ausgehen. Fairer Handel, solidarische Ökonomie und Entwicklungszusammenarbeit. Und das sind unsere Themen heute. 40 Jahre Weltladen München in Haidhausen. Wir haben bei der Jubiläumsfeier vorbeigeschaut und von den AkteurInnen von damals und heute wissen wollen, wie war das so mit dem fairen Handel in den 80ern und 90ern? Und wo steht der faire Handel und die Weltladenbewegung heute? Dazu gleich mehr. Außerdem, geopolitische Umbrüche und wachsende Konflikte treffen auf schrumpfende Budgets in der Entwicklungszusammenarbeit. Die Kinderrechtsorganisation Terrisom und die Welthungerhilfe haben den diesjährigen Kompass 2025 zur Wirklichkeit der deutschen Entwicklungspolitik vorgestellt. Wir waren bei der Pressekonferenz dabei.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Am 5. Juli gab's was zu feiern im Weltladen in der Haidhausener Weißenburger Straße. 40 Jahre alt ist der Weltladen geworden. Gegründet 1985 war er zunächst in der Sedanstraße, dann in der Pariser Straße, seit 2004 in der Weißenburger Straße und vor 4 Jahren ging es nochmal 2 Hausnummern weiter in die Weißenburger Straße 18, in deutlich größere Räume. Mit dabei bei den Feierlichkeiten waren auch 2 Urgesteine des fairen Handels. Einmal Jorge Inostrosa, Vorstand der Weltladenbetreiber EG, zu der der Weltladen seit einiger Zeit gehört. Und auch Peter Eicher von der Genossenschaft Verkauf Handelskontor, die den Laden vorher betrieben hatte. Von den beiden werden wir einige interessante Einblicke in die Geschichte des fairen Handels bekommen. Manches bringt einen durchaus auch zum Schmunzeln. Zunächst aber haben wir mit Ladenleiterin Leon Böhm gesprochen. Sie beschreibt, was sich im Laden alles findet.
Also wir haben jetzt einen recht großen Laden seit 2021 hier in der Weißenburger Straße 18. Das sind 110 Quadratmeter. Und wir haben da sehr viele Handwerksprodukte, wir haben Wellnessprodukte, also Seifen etc. Und natürlich auch sehr viele Lebensmittel, Kaffee, Schokolade, Trockenfrüchte und tatsächlich jetzt, seit wir hier sind, auch Mode. Sommer-, Wintermode, je nach Saison. Genau, also ein recht breites Sortiment mittlerweile.
Genau, ihr seid ja im Vergleich, ich war jetzt auch schon mal im Pasinger Weltladen oder im Feldmochinger Weltladen, seid ihr deutlich, deutlich größer. Was überwiegt da vor allem, was habt ihr mehr anders?
Also was bei uns tatsächlich den Unterschied auch macht, ist die Mode. Das haben jetzt nicht so viele Weltläden in ihrem Sortiment. Also wir haben da halt wirklich auch eine recht große Auswahl mittlerweile. Und ja, wir haben einfach Platz für viele verschiedene Ausführungen von den Produkten und viele Lebensmittel. Lebensmittel machen schon auch einfach einen großen Teil von dem Umsatz aus. Also das ist schon das, was auch am meisten so gekauft wird. Genau, und da kommen auch einfach viele Stammkunden und Stammkundinnen zu uns, die da sich immer wieder eindecken.
Du hast gesagt, ihr seid 2021 umgezogen. Ich habe das auch noch in Erinnerung. Das war ja in der Corona-Zeit. Wenn du mal so zurückblickst, 2021 bis heute, was hat sich getan?
Also 2021 war ich selber tatsächlich noch gar nicht dabei. Ich bin erst 22 dazu gekommen. Ich weiß aber, dass eben diese Einweihungsfeier, die da eigentlich stattfinden sollte, dann auch nicht stattfinden konnte, sondern erst 22, glaube ich, nachgeholt wurde. Seitdem, was halt vor allem uns auch jetzt etwas beeinträchtigt hat, ist die Baustelle nebenan, weil einfach jetzt seitdem auch einfach hier das Haus abgerissen und wieder neu aufgebaut wurde. Und das, ja, war jetzt schon irgendwie belastend, hier vor der Tür immer die ganzen Baucontainer und den Schutz zu haben. Aber es geht jetzt tatsächlich mit dem Jubiläum bergauf und es wird alles wieder langsam abgebaut in den nächsten Tagen.
Wie war denn das? Erst war Corona, dann kam der Ukraine-Krieg, dann kam die Energiepreissteigerung, die Inflation etc. etc. Ein Haufen Krisen, die da sind, Klimakrise nicht zu vergessen. Hat sich das auch auf euer Geschäft, auf den Weltladen ausgewirkt?
Ja, also wir müssen schon immer auf jeden Fall mit den Umsätzen gucken, dass wir irgendwie zurande kommen. Und man merkt halt auch Preissteigerungen, also gerade bei den Lebensmitteln durch die Ernteausfälle wegen der Klimakrise und auch den gestiegenen Preis des Kaffees auf dem Weltmarkt. Und das ist einfach schon vieles teurer geworden. Trotzdem, wir kommen weiter über die Runden und es gibt auch viele StammkundInnen, die uns einfach treu bleiben tatsächlich. Und ja, wir sind zuversichtlich, dass es sich weiterhin gut halten wird.
Ich war hier lang nicht mehr in der Weißenburger Straße und ich war völlig überrascht von diesen vielen, vielen, vielen Baustellen. Das ist wirklich schrecklich hier. Jetzt habe ich gehört, gestern war hier auch noch was gestanden, direkt vor eurer Tür. Dann hätte man gar nicht richtig feiern können. Was stand da?
Ja, da stand bis vorgestern noch ein großer Container mit Müll, Bauschutt, viele Bauzäune, irgendwelche Platten, ich weiß jetzt nicht genau was, aber halt so Baumaterialien, ganz, ganz viel. Und man hat wirklich den Laden nicht mehr erreicht. Man hat immer wieder KundInnen gesehen, die hier rumgeirrt sind, haben den Weltladen vielleicht so von Weitem gesehen, mussten aber erst einen großen Bogen machen, damit sie reinkommen. Und ich denke, manche sind halt auch gar nicht erst hergekommen oder ihnen war es dann zu blöd oder sie haben es einfach gar nicht gesehen. Und deswegen bin ich jetzt echt froh, wenn diese Baustelle dann vorbei ist. Und ja, die Fußgängerzone an sich, glaube ich, ist eine gute Idee. Das war jetzt halt durch diese Baustellen einfach etwas getrübt auch. Aber wir sind dafür, dass es weitergeht damit.
Wie schaut es denn mit dem Kaffee aus? Das ist ja das meistgekaufteste und wahrscheinlich auch das bekannteste Produkt des fairen Handels. Jetzt gibt es ja da immense Preissteigerungen. Hat sich da jetzt was verändert? Ist da der Umsatz zurückgegangen beim Kaffee? Auch beim Kakao vielleicht, bei der Schokolade? Ja.
Tatsächlich gar nicht so sehr. Also es wird weiterhin echt viel Kaffee und Kakao gekauft. Ich glaube, das ist einfach ein Produkt, auf das die meisten Leute nicht verzichten wollen und können und sich dann vielleicht auch einfach an einen gewöhnt haben und den gerne mögen. Und ja, es geht tatsächlich weiterhin. Klar, man wird manchmal angesprochen auf die Preissteigerungen, aber die meisten sind dann irgendwie ja wohlwollend oder können es irgendwie nachvollziehen, dass es halt einfach sich nicht ändern lässt. So.
Und wie schaut es mit den Textilien aus? Du hast ja gesagt, das ist das, was euch vielleicht unterscheidet zu den anderen Weltläden, die ein bisschen kleiner sind. Ihr habt da auch einfach mehr Platz. Die BürgerInnen haben weniger Geld im Portemonnaie. Ist da vielleicht eine Kaufzurückhaltung zu spüren jetzt bei Textilien, die ja auch ein bisschen teurer als die konventionellen sind?
Ja, da schon eher tatsächlich. Da überlegen sich, glaube ich, viele schon zweimal, ob sie jetzt ein ja eben eher teureres Produkt nehmen, wenn es ja eben auch viele Kleidung gibt, die günstiger ist als jetzt hier im fairen Handel. Das merkt man schon eher, genau. Aber ich glaube, auch da kann man mit einer guten Produktbandbreite und verschiedene Arten von Kleidung. Also wir haben jetzt auch schon mehr Muster zum Beispiel mit reingenommen, dass es so ein bisschen abwechslungsreicher ist, kann man da vielleicht auch was auffangen.
Hier gibt es ja die temporäre Fußgängerzone in der Weißenburger Straße. Ende Juli wird sie abgebaut. Zu eurem Leidwesen oder seid ihr ganz froh, dass das weg ist?
Also wir haben uns ja immer für die Fußgängerzone ausgesprochen, weil wir schon glauben, dass Leute sich einfach gerne oder lieber hier aufhalten. Es sind ja wirklich gute Ansätze vorhanden mit der Bepflanzung, mit den Stühlen. Und ich glaube, Leute sich einfach ja auch mal hinsetzen und mal gucken oder einfach lieber durchbummeln durch die Straße als vorher. Und ich glaube jetzt nicht, dass so viele Leute mit dem Auto vorher gekommen sind zu uns. Also ich glaube, wäre die Baustelle nicht gewesen, hätte uns das eher geholfen, denke ich. Ja, so kann man es jetzt schwer beurteilen, aber ich glaube, ich fände es schön, wenn es weitergehen würde damit.
Okay, vielleicht zum Schluss noch ein Ausblick auf nächstes Jahr aus ökonomischer Sicht.
Ja, wir wollen es weiter nach außen tragen, dass es einfach eine wichtige Sache ist, den fairen Handel zu unterstützen und eben eine Alternative zum konventionellen Handel zu haben. Und hoffen, dass viele Leute das auch so sehen und mittragen jetzt.
Soweit Leon Böhm vom Weltladen München. Bevor der Weltladen unter das Dach der Weltladenbetreiber EG gekommen ist, wurde er viele Jahre von der Genossenschaft Verkauf Handelskontor betrieben. Peter Eicher kann viele Geschichten von den Anfängen erzählen. Zum Beispiel, wie verpönt der Begriff Marketing war. Wie wenig Wert man auf eine gute Präsentation der Produkte legte, schon ein passabel angestrichenes Regal konnte Anstoß erregen. Und Peter Eicher kann gut erzählen, wie man dabei ganz patriarchal die Interessen der ProduzentInnen aus dem globalen Süden aus dem Blick verlor. Bevor wir dazu kommen, haben wir ihn gefragt, wie das alles überhaupt begonnen hat mit dem Weltladen, der früher Dritte Weltladen hieß.
Es war 85, haben so ein paar Studenten und wie gesagt jetzt Studierende nennt man die ja, haben den gegründet im Hinterhof von der Sedanstraße 29, da wo jetzt das Hinterhofcafé ist und ist viermal umgezogen, um jetzt in der Weißenburger Straße 20 zu landen.
Und du hast ja so eine lustige Geschichte erzählt von den Regalen, die ihr auch noch angestrichen habt. Das war ein Frevel, habe ich da erfahren. Was hat es damit auf sich? Was war das für eine Stimmung? Was waren die Absichten dahinter?
Bis in der Zeit haben die Dritte Weltläden, die es noch nicht so zahlreich gab wie jetzt, haben die halt einfach ein IKEA-Regal reingestellt und die Produkte in den Regalen präsentiert. Und das war eigentlich, es waren teilweise schon hochwertige Produkte dabei in relativ primitiven Regalen und dann sind auch Produzenten aus Übersee hier gewesen und haben ein bisschen komisch gestutzt, dass ihre tolle Ware in so billigen Regalen standen. Und dann haben wir vom Weltladen beschlossen, kein IKEA-Regal, aber so ein ähnliches Regal und damit schöner ausschaut, mit grauer Farbe gestrichen.
Und das war manchen schon zu viel?
Das war also jetzt nicht von den Kundinnen und Kunden her, die fanden das ganz toll, aber jetzt so für die Weltladenbewegung, die die Fotos gesehen haben, haben die gesagt, was machen die da eigentlich und ist das Kommerzialisierung? Ja, die Frage war, wir wollten mehr Ware verkaufen und schöner präsentieren, vor allen Dingen durch das Erlebnis, dass die Produzenten erschrocken waren, wie die in Deutschland präsentiert werden. Und das ist eigentlich ist es ein Widerspruch. Wir fördern die Produzentinnen und ihre Produkte hauen wir dann in Kellerregale rein, um es ganz platt zu formulieren.
Und da hat sich dann was bei dir auch geändert?
Ja, genau. Es war so ein Schlüsselerlebnis, dass eben ein Produzent von der Kaffeekooperative Usiri gesagt hat, der symbolische Handel, den wir ja damals betrieben haben, der symbolische Handel ist eine Schweinerei, eben weil das so ein Missverhältnis war. Wir können das so nebenbei ehrenamtlich aus Gaudi und Spielwiesenmäßig verkaufen und die müssen davon leben. Und das war für mich ein Schlüsselerlebnis, dass erstens ich als Ingenieur für Klima- und Heizungstechnik professionell in fairen Handel eingestiegen bin und auch der Wellenladen sich geändert hat.
Was waren dann so die weiteren Schritte? Also ihr habt euch professionalisiert, es muss nicht gleich kommerzialisiert heißen, sondern professionalisiert. Habt ihr es aufgehört? Was waren also die nächsten Schritte?
Ja, genau. Also professionalisiert ist genau der richtige Ausdruck. Und wir waren in Haidhausen seit 85, sind sie ja immer noch. Und dann dachten wir uns, was wäre der nächste Schritt vom Hinterhof raus in die Sedanstraße, in die Pariser Straße? Eigentlich muss man in Haidhausen, um wahrgenommen zu werden, muss man in die Weißenburger Straße. Und dann ist ein Laden frei geworden und dann waren wir so mutig, weil die Miete war doppelt so hoch wie bei der alten, obwohl die Verkaufsfläche sich reduziert hat. Dann sind wir eben in die Weißenburger Straße 20 gezogen und die Umsätze sind gestiegen, obwohl der Laden kleiner war. Weil einfach in der Weißenburger Straße, da leben viel mehr Leute und marschieren und shoppen hier. Und die Laufkundschaft hat sich erheblich erhöht und gut für uns und auch für die Produzentinnen.
Dann seid ihr gleich nochmal weitergezogen, 20 Meter oder so.
Ja, das schon, aber das war eine Weile. Also es war 2004 sind wir in die Weißenburger 14 und 2021 in die Weißenburger 20. Und es war eigentlich notwendig, weil wir gesehen haben, es wäre noch mehr möglich. Und es gibt die Erkenntnis im Einzelhandel, je größer deine Verkaufsfläche ist, desto mehr Umsatz machst du. Und das wollte man einfach. Die 48 Quadratmeter sind begrenzt gewesen und jetzt haben wir 110 Quadratmeter Verkaufsfläche. Entsprechend ist ja der Umsatz gestiegen.
Also es hat funktioniert, eure Idee und euer Konzept?
Es hat funktioniert, hätte noch besser funktioniert, wenn nicht dann nebenan diese Riesenbaustelle ist, die uns wirklich einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Seit 2 Jahren stehen hier die Baucontainer und teilweise wird dann der Gehweg gesperrt und das hat uns schon Umsatzeinbußen gebracht, aber anscheinend soll das in 4 Wochen weg sein.
Jetzt kenne ich den Weltladen München aus der Zeit noch, wo er noch beim Verkauf Handelskontor angesiedelt war. Da hat sich ja was geändert. Wann hat denn dieser Wechsel stattgefunden und warum habt ihr den gemacht? Du bist ja auch für den Verkaufhandelskontor zuständig. Vielleicht auch noch da ein Satz. Was ist das überhaupt?
Ja, Verkaufhandelskontor gibt es seit Ende der 80er Jahre als Genossenschaft. Die Idee war, dass die Mitarbeitenden in der Genossenschaft auch Mitglied sind. Es gab damals die Selbstverwaltungsidee und da gibt es heute eigentlich kaum mehr in München Betriebe, die so noch arbeiten und uns gibt es noch. Und die Idee war, also der Laden, den gab es ja schon vor Verkauf und wir haben den 2019 an die Weltladenbetreiber auch eine Genossenschaft übergeben, weil wir uns auf das Großhandelsgeschäft konzentrieren wollten. Also wir verkaufen Ware aus Übersee an Weltläden in Deutschland, Österreich und der Schweiz und sind auch der Vermarkter von der München Schokolade und München Kaffee.
Und das reicht im Verkaufhandelskontor, ist genug Arbeit.
Ja, der Einzelhandel, weiß man ja selber, wie das steht seit Corona. Und wenn es dem Einzelhandel schlecht geht, geht es dem Großhandel auch nicht schlecht. Und wir müssen uns so, also wir sind gut über Corona gekommen, aber es muss noch ein bisschen mehr im Einzelhandel passieren, damit wir als Großhändler auch profitieren. Also es geht schon so auf, aber wir müssen immer gucken, dass wir dann auch das Endergebnis zu stark in die Verluste geht.
Und du persönlich bist ja auch in der Weltladenbetreiber EG aktiv, oder?
Genau, ich war bis vor einem Jahr im Vorstand und bin da aber zurückgetreten aus verschiedenen Gründen. Aber ich bin immer noch der Marketingverantwortliche für die Weltladenbetreiber. Also guck, dass die Copyright Design Linie eingehalten wird und dass die Plakate gestaltet werden und so weiter. Das mache ich noch neben meinem Verkaufsjob, ja.
Wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, du bist für Marketing zuständig. Vor 30 Jahren hättest du das nicht so sagen dürfen wahrscheinlich, oder?
Vor 30 Jahren nicht, aber vor 25 Jahren, weil da war die Zeit, wo ich dann selber auch Vorträge bei Weltläden gehalten habe und da bin ich echt schon teilweise gebrandmarkt worden um Ausdrücke wie Marketing und Werbung. Und da war Marketing war eigentlich immer im Begriff für Bescheißen von Kundinnen und Kunden. Aber das hat sich gelegt und jeder Weltladen macht Marketing und jeder Laden macht Marketing und man muss nur verbessern.
Das war Peter Eicher vom Verkauf Handelskontor zur Geschichte des Weltladen München. Kommen wir zu Jorge Inostrosa, Vorstand der Weltladenbetreiber EG. Inostrosa war viele Jahrzehnte der Vertriebsleiter der GEPA. Die GEPA ist der größte europäische Importeur fair gehandelter Lebensmittel und Handwerksprodukte aus den Ländern des globalen Südens. Im Interview nach seiner Rede auf der Jubiläumsfeier erläuterte er uns zunächst, wer hinter der Genossenschaft Weltladenbetreiber steckt, unter deren Dach der Weltladen München aktuell betrieben wird.
Also wir sind insgesamt 350 Genossen aus ganz verschiedenen Städten in Deutschland. München, Aachen, Frankfurt, Bühl, Rheine, Mannheim und Flensburg. Das sind Leute, die motiviert sind, die Weltläden sich weiter zu bewegen. Das ist die Hauptmotivation. Und insgesamt haben wir ein Eigenkapital über die Einlage der Genossen von über 600.000 Euro.
Und es gibt 10 Weltläden, glaube ich, hast du gesagt. Wo finden sich die?
Wir sind an 9 Standorte und wir haben 10 Läden insgesamt. Weil in Frankfurt haben wir 3 Läden.
Einen in München und wo sind die anderen?
Also München und ganz im Norden Flensburg. Dann kommt Rheine in Nordrhein-Westfalen, Aachen, Frankfurt, Heilbronn, Mannheim, Bühl und München.
Mit der Tendenz noch mehr Weltläden unter eure Fittiche zu nehmen oder reicht das jetzt einfach?
Wir haben eine Warteliste von über 30 Weltläden, die bei uns Mitglied sein wollen. Und wir müssen aber aufpassen, dass wir uns konsolidieren. Ja, weil wir brauchen mehr Genossen. Ich hatte das eben gesagt, wir brauchen mehr Genossen, dass wir überhaupt wachsen können. Das ist nun mal betriebswirtschaftlich so. Ja, aber über 30 Weltläden wollen bei uns Mitglied sein und von uns betrieben werden.
Klingt gut, also scheint ein Erfolgsmodell zu sein. Kommen wir doch mal zum Weltladen München. Du hast dich vorhin in deiner Rede oder in eurem Gespräch mit dem Peter Eicher ganz lobend ausgelassen über diesen Laden. Was ist das Besondere hier an diesem Laden?
Der Laden München hat von Anfang an immer verstanden, dass es reicht nicht aus, nur die Leute zu erreichen, die wir so originär erreichen können. Also die Leute aus dem linken Spektrum, die grünen Spektrum. Also die Leute, die ein Bewusstsein über die Unterschiede zwischen Nord und Süd. Weil es gibt eine Masse von Leuten, die finden unsere Produkte gut, aber manchmal unsere Einrichtung nicht so gut. Ja, und es gibt viele Leute, die sind nicht so politisch eingestellt, aber trotzdem haben sie eine Neigung zu uns. Und die Idee war, wir brauchen auch diese, dass diese Leute unsere Produkte kaufen. Und das hat München sehr erfolgreich umgesetzt. Du siehst hier, das sind 135 Quadratmeter Laden. Und trotz riesiger Baustelle, das funktioniert.
Genau, hast du gesagt, der Umsatz ist fast gleich geblieben, trotz Baustellen. Und das ist hier auch wirklich in der Weißenburger Straße übel hier mit diesen Baustellen. Und du hast es vorher in eurem Gespräch auch, oder ihr beide, Peter Eicher und du, ja auch ganz lustige Sachen von früher erzählt. Den Begriff Marketing durfte man nicht in den Mund nehmen. Regale sollten wohl möglichst schäbig sein, dass man sie überhaupt aufstellen darf. Was war das damals für eine Haltung in den 80er, 90er Jahren?
Das war die Haltung, jedes Cent, jedes Pfennig, weil damals war Pfennig, jedes Pfennig sollte für die Produzenten eingesetzt werden. Ja? Und zum Beispiel, es gab Läden, die hatten Regalen, die von 8 verschiedenen Familien geschenkt worden sind. Und du hattest einen Laden mit eigentlich Kellerregalen. Ja? Alle Sachen, die, aber das, so war das Stimmung. Ja? Man durfte gar nichts einsetzen. Und in der ganzen Diskussion mit dieser Augenhöhe, ja, ist Folgendes. Am Anfang sind die Produzenten standen im Mittelpunkt als Bildungsprojekt. Guck mal, wie schrecklich dort drüben ist, können wir was machen. Aber wenn wir wirtschaftlich was verändern wollen, und darum geht es auch, wirtschaftlich was zu verändern, muss so sein, dass die Produzenten mehr Produkte absetzen können. Also wenn du nur 10 Kilo Kaffee im Jahr verkaufst, wirst du wirtschaftlich nicht verändern können. Wenn du 100 Kilo auch nicht, wenn du anfängst, Tonnage, 2 oder 3 Container, verändert sich auch in der Kooperative was. Und deswegen brauchen wir auch andere Leute. Nicht nur unsere originäre, sagen wir, Leute, die uns originär unterstützen.
Bevor wir dazu kommen, wie es heute ist, vielleicht noch ein Wort, ihr habt das auch angesprochen. War der Nicaragua-Kaffee jetzt magenfreundlich oder nicht?
Es gab damals, das war ein Container, verteilt auf viele politische Organisationen. Der Container, die Hälfte des Containers war der Kaffee schon verschimmelt, als er nach Deutschland angekommen ist. Um den Kaffee, weil man konnte es nicht wegwerfen, um den Kaffee überhaupt verkaufen zu können, hat man so stark geröstet, Stellkerze an Espresso, weil der verschimmelt war. Und deswegen mussten nur die Leute, die es getrunken haben, diese halbe Container, haben Probleme mit dem Magen. Warum? Weißt du, damals gab es Folgende. In den Köpfen der Menschen war ein Löffel Kaffee, ja, für eine Tasse Kaffee. Ja, ungefähr, das war der Mann. Aber dieser stark geröstete Nicaragua-Kaffee, ein Löffel, ist Dynamit für den Magen, weil der Nicaragua per se ist, wächst in einem vulkanischen Boden. Das heißt, die Säure sind sehr stark. Und ich denke, für starke säurehaltige Kaffee, klar, bei der Röstung ja nicht, aber es wurde sehr stark geröstet, das kann nicht funktionieren. Eigentlich, man hätte dann halbe Löffel oder weniger halbe nehmen müssen, aber keiner wusste das. Also, deswegen, aber wenn du genau zählst, wie viele Leute sagen, dass sie Nicaragua Kaffee getrunken haben, sagen wir schon damals, hätte man schon 3% des Kaffeemarkts in Deutschland. Ja, also, es ist eine Geschichte, die sagt dir auch im Marketingbereich, in einem Bereich, wie manchmal Geschichte von Generation zu Generation weitergeht, obwohl die nicht stimmen so ganz. Ah, ich gebe eine Sache, die schon stimmen, ja.
Okay. Man merkt schon, dass du von Anfang an dabei bist. Magst du vielleicht kurz erzählen, wie du überhaupt zu dem fairen Handel gekommen bist, ganz kurz, wie es bei dir angefangen hat, warum du da überhaupt Interesse dafür entwickelt hast?
Also ich komme aus einer politischen Familie. Ich komme aus Chile. Wir hatten damals die Regierung Allende unterstützt. Und meine Eltern mussten aus dem Land gehen nach der Militärdiktatur. Und das hat mich immer motiviert. Das Thema... Ja, soziale Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit ist ein Thema, das mich begleitet. Und als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich sehr viel in Nicaragua Arbeit gearbeitet. Ja, solide mit Nicaragua, mit Lateinamerika. Und irgendwann habe ich den fairen Handel entdeckt. Und ich fand das so faszinierend. Weil, ich möchte das nicht verallgemeinern, aber ich habe manchmal, dass wir besonders linke Personen, ja, oder Leute, die anderen, wir reden manchmal sehr viel von Veränderung, aber wenn es um die wirtschaftliche Veränderung, scheitern wir sehr viel. Ja, und das fand ich total interessant. Ein Modell, das ist kein revolutionäres Modell, aber es ist ein Modell, der wirklich Veränderung schafft. Ja? Und wirtschaftlich Veränderung, gekoppelt mit sozialer Veränderung und auch einen Lebensstandard schafft für andere Menschen. Und was ich besonders fand, es war nicht ein Modell, wo du Familie González unterstützt, sondern du unterstützt die Region San Miguel. Ja? Und das macht ganz, ganz anders. So bin ich dazu gekommen.
Und dann warst du bei der GEPA, habe ich gehört.
Später hat mich die GEPA eingestellt, ja, und ich war dort Vertriebsleiter der GEPA bis Ende Januar. Also 33 Jahre habe ich bei der GEPA gearbeitet und ja, ich glaube, ich habe viel bei der GEPA bewegen können.
Und praktisch als zweites Projekt immer schon bei der Weltladenbetreiber EEG aktiv?
Wir haben mit den Gedanken vor 15 Jahren angefangen, ja, und vor 10 Jahren haben wir das gegründet. Ja, das war ein, das Interessante ist ein Projekt von Freunden, ja, wo wir überzeugt sind, die Weltläden haben einen Platz in der deutschen Gesellschaft. Und so haben wir das gegründet. Am Anfang war ich nicht im Vorstand und seit ungefähr 4 Jahren bin ich im Vorstand.
Gut, kommen wir mal zum fairen Handel heute. Du hast in deinem Gespräch gesagt, dass der Umsatz des fairen Handels bei 1,2 Milliarden Euro ist. Das klingt gut, jetzt sage ich einfach, aber im Gesamtumsatz im Einzelhandel ist das nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Vollkommen recht. Das ist, also wenn man nur bei den 1,2 Milliarden würde und würde man nicht das andere sehen, ja, ist man einfach, das wäre nicht richtig. Man muss meiner Meinung nach betrachten, was ist der faire Handel, was ist der Biohandel und was wirklich die andere Handel total ungerecht ist. Bei Lidl und Aldi verkaufen fair gehandelte Produkte, aber zu 80% ausbeuterische Produkte. Das muss man schon in Frage stellen. Diese ganze Prozess muss man in Frage stellen. Also ich glaube, wir sind weitergekommen. Ich glaube, wir sind überhaupt nicht am Ende. Schaut, in der rein Kaffee ist das wichtigste Produkt im fairen Handel. Von 100 Tassen Kaffee werden zurzeit 10 Tassen Kaffee fair gehandelt. Das heißt, es gibt immer 90 Tassen, ja, die eigentlich immer noch aus ausbeuterischem Handel kommen. Ja, und das ist die Realität und das muss man verändern.
Vielleicht zum Kaffee nachher auch noch ein Wort. Es gab ja früher auch noch diese Auseinandersetzung, soll denn fairer Handel in Discountern überhaupt unterkommen? Das ist jetzt passiert und auch erfolgreich passiert, muss man sagen. Wie ist da deine Haltung dazu? Ist das, du hast gesagt, bei Discountern gibt es sehr viele Produkte, die unter ausbeutischen Bedingungen entstanden sind. Passt das zum fairen Handel? Es wird ja trotzdem gemacht, auch Fairtrade macht das.
Es ist eine ganz schwierige Frage zu beantworten, je nachdem, welche Position du in Deutschland hast. Ich beantworte das von der Perspektive der Produzenten. Wenn die Produzenten nur mit den weltweiten Produkten, nur an die weltweiten Produkte verkaufen würden, würden sie in den Ländern keine größere Veränderung durchführen. Ja? Wenn sie jetzt die Produkte in verschiedenen Vertriebskanälen verkauft werden, hat einfach eine ganz andere Dimension. Und das haben wir gemerkt. Wie sieht der faire Handel in den verschiedenen Ländern sich weiterentwickelt? Wie auch Kooperative sich verändern, sich weiterentwickeln? Wie unabhängig diese Kooperative werden? Ja, und wie viele auch Veränderungen in den Ländern machen? Und deswegen, aus der Perspektive der Produzenten, ist eine komplette richtige Entscheidung. Aus unserer Perspektive in Deutschland, da muss man so unterschiedlich, weil das ist schon ein Widerspruch, dass Discounter, die nur auf Preissenkung senken, sich Werbung machen über fair gehandelte Produkte. Ja? Aber ich gebe dir ein Beispiel, wie die Realität je nach der Einschätzung. In Weltladen, München, wir verkaufen Textilien. Ja? Ein Discounter in Deutschland macht einmal im Jahr eine Textilaktion mit fair gehandelten Produkten. Ja? Er verkauft in dieser Woche ungefähr 100 Mal mehr als das, was wir verkaufen in einem Jahr. Alle zusammen, alle Fairhandelsorganisationen zusammen, nicht nur wir, sondern alle Fairhandelsorganisationen, alle, was sie unter Fairtrade in dem Bereich verkaufen. 100 Mal mehr. Und du kannst dir vorstellen, welche Auswirkung hat für bei den Produzenten. Die haben eine ganz andere Grundlage. Und ich glaube, wir in Deutschland, wir müssen uns für Veränderung einsetzen, aber es gibt Realitäten, die man akzeptieren muss.
Zum Kaffee. Da habe ich einen Vortrag gehört über Kaffee von einem Vertreter von Südwind. Der hat gesagt, dass auch mit dem Fairtrade-Siegel die Kaffeebauern zwar den Mindestlohn, den vereinbarten Mindestlohn dort gezahlt bekommen, aber von diesem Lohn kein existenzsicherndes Einkommen haben. Und das ist dann schon schwierig, finde ich, wenn das so stimmt, wie er das sagt, wenn Fairtrade die Existenz eben nicht sichern kann. Sie kriegen mehr, aber es reicht nicht. Was sagst du da?
Ich glaube, da gibt es solche Fälle. Ich glaube, das ist nicht die Mehrheit, aber es gibt solche Fälle. Es hat dann damit zu tun, und das kann man nicht immer nachweisen, ja, aber man weiß das von der. Es gibt viele Kaffeeröstereien, große Kaffeeröstereien weltweit, die sagen dem Bauern, ich kaufe dir 100 Container, 4 kaufe ich dir zu Fairtrade-Preisen und den Rest kaufe ich zu den normalen Preisen. Und klar bekommen diese Bauern, diese Fairtrade, bessere Löhne, aber das reicht nicht, um das alles anzusetzen. Das heißt, dieser Kaffee wird als Fairtrade-Kaffee auch hier verkauft. Aber es hat nicht verändert. Und das ist sicherlich ein Widerspruch, den man darauf aufmerksam machen muss. Deswegen ist der Kauf von Kaffee in den Weltläden ja, wirklich etwas, wo man viel mehr die Situation bei den Partnern verändert. Und politisch, das muss man anklagen. Also ich klage das auch an in Diskussionen. Ja, ich gehe auch da in der Diskussion. Die Schwierigkeit, die wir heute haben, weißt du, manchmal auf diese Jahreshauptversammlung von Fairtrade, Transfer, manchmal, auf einmal, Chivo hat die gleiche Sprache wie wir, argumentiert genauso politisch wie wir. Weißt du? Und du kannst nicht sagen, ihr Blut, ja, Kaffee, sondern man muss sich mit den Leuten auseinandersetzen und man muss sehr viel Fachtech kennen. Fachtech, also Verallgemeinung helfen nicht. Ja, weil da steht die Situation der Produzenten und unsere politische Situation hier.
Kommen wir zu den Weltläden. Schätzungsweise von diesen 1,2 Milliarden Umsatz, kannst du mich gleich verbessern, 200 Millionen, 300 Millionen Euro Umsatz in den Weltläden?
Noch ein bisschen weniger, 130.
Also ist auf alle Fälle ausbaufähig. Ich habe immer mal wieder die Pressekonferenzen vom Forum Fairer Handel mitbekommen. Da gab es dann in den Krisen Corona, Ukraine-Krise, Inflation, Energiesteigern. Minusumsätze, also es ging zurück, jetzt scheint es wieder ein bisschen besser zu sein. Wie ist da gerade die Situation?
Also die wachsen, also Fairtrade wächst, hat auch ein bisschen mit der Preiserhöhung, weil die Preise sowohl in Schokolade und Kaffee erhöht sind, aber auch in anderen Bereichen, also insgesamt wächst zurzeit. weil auch in den Supermärkten mehr Abnehmer finden den Kaffee. Ja? Aber es ist eine gute Situation. Ich kann dir heute gerade nicht genau die Zahlen nennen, weil die werden erst nächste Woche veröffentlicht. Ich kann dir nur von 2023 und dort hatten wir eine Steigerung insgesamt, besonders in Lebensmitteln. Nicht bei Kaffee, ja, aber bei Schokolade. Eine gute Steigerung. Ich bin auch im Vorstand vom Forum Fairer Handel.
Das heißt, auch mit den Weltläden geht es wieder aufwärts. Ja. Wie ist es nochmal jetzt zurück zu eurer Genossenschaft? Wie ist da insgesamt die Situation?
Also die Situation ist wirklich schwierig. Schwierig im folgenden Sinn. Wir haben jetzt, seitdem wir unseren ersten Laden aufgemacht haben, bis heute alle unsere Läden haben wir über 8 Millionen Euro Umsatz gemacht, was eigentlich ein guter Umsatz ist. Das Problem in alle unsere Konzepte, wir haben alles geplant außer Corona. Und seit Corona hat sich verändert. Den Krieg hatten wir auch nicht geplant. Und die Konsumfreudigkeit der Endverbraucher hat sich einfach verändert. Ja? Und hier bei der, in München oder in verschiedenen Städten, früher gab es so eine andere Bereitschaft, die Produkte zu kaufen. Gleichzeitig sind auch die ganzen Kosten gestiegen. Kommen die Diskussion, die wir heute haben, über Strom. Ja? Und so weiter. Wenn Sie jetzt den Strom nur für die ganz großen Unternehmen, ja, reduzieren und für uns, ja, genauso teuer bleibt, da kostet zum Beispiel, der Strom ist letztes Jahr für uns um 12% gestiegen, ja. Das heißt, wir hatten letztes Jahr eine Umsatzsteigerung von 19% in der Genossenschaft, aber gleichzeitig Strompreiserhöhung von 19%. Und das summiert sich und das bleibt eine Herausforderung für den Einzelhandel.
Zum Schluss ein Ausblick für die nächsten Jahre, trotzdem positiv gestimmt, trotz dass viele Leute ein bisschen zurückhaltender sind beim Einkauf?
Also ich bin total positiv gestimmt. Es ist eine Herausforderung, aber wir können das auch schaffen. Ja? Wir rein technisch, wir kümmern, dass neue Produkte kommen, wir machen auch eine gute Marketingwerbung, wir erreichen, wir hatten auch eine gute Social Media bereit, wo wir über Instagram versuchen, viele neue, junge Leute auch zu erreichen, also nicht nur für die ältere Generation, sondern auch für die junge Generation. Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen werden.
Vielleicht doch noch eine Frage, was sind denn eure politischen Forderungen? Weil du jetzt gesagt hast, du bist auch im Vorstand vom Forum Fairer Handel, was ist euch da gerade wichtig? Wahrscheinlich Stichwort Lieferkettengesetz, genau. Das ist natürlich ganz wichtig, aber was gibt's sonst noch?
Also Lieferkettengesetz ist ganz wichtige Forderung, ja, dass er nicht alles so zerstört wird, ja, oder abgeschafft wird, was bis jetzt geschafft worden ist, sicher werden Veränderungen stattfinden. Zweite, die Anerkennung des fairen Handels, auch in der politischen Diskussion, dass auch Unterstützung kommt für den fairen Handel. Weil wir bieten nicht nur eine Alternative in Bezug auf den Produzenten, sondern unser Handel hat auch mit Nachhaltigkeit zu tun. Wir waren eine der ersten, die Bio-Tee in Deutschland eingeführt haben, Bio-Kaffee eingeführt haben. Also für uns war von Anfang an das Thema Nachhaltigkeit. Früher hieß es anders, ja. Hat Schutz der Bauern und so weiter, Schutz der Erde. Ja, das waren so die Themen. Aber es hat heute Nachhaltigkeit zu tun. Wir waren von Anfang an waren ganz wichtige Themen für uns. Und ich glaube, das sollte noch stärker gefördert werden.
Ist da von der Bundesregierung, von der aktuellen viel zu erwarten?
Es bleibt eine Herausforderung. Ich glaube, die neue Entwicklungsministerin ist jemand, der auch ein Bewusstsein hat. Ob sie das alles umsetzen kann, weiß ich nicht. Ich kann dir die Frage nicht beantworten. Ja, klar, ja oder nein. Aber wir bemühen uns, dass wir viel Kontakt mit der Regierung schaffen, damit wir auch unsere Forderungen durchsetzen können. Und da arbeiten meine Kollegen im Forum Fairer Handel. Das Forum Fairer Handel macht eine tolle Arbeit, was einfach Lobbyarbeit für den Fairer Handel in Deutschland ist.
Sagt Jorge Inostrosa, Vorstand der Weltladenbetreiber EG. Auch die Lokalpolitik war bei der Feier dabei. Der Vorsitzende des Bezirksausschusses Au-Haidhausen, Jörg Spengler, hatte in seiner Begrüßungsrede gesagt, der Weltladen und Haidhausen passten irgendwie zusammen. Wir haben nachgefragt, warum das so ist.
Ja, der Weltladen ist schon 40 Jahre lang inzwischen Teil des Franzosenviertels und deswegen, ja, es ist so eine Symbiose. Ja. Also wir Haidhauserinnen und Haidhauser, wir mögen auch ja, bewusst einkaufen. Wir schauen, dass wir biologische Lebensmittel einkaufen und wir achten vielleicht auch mehr als woanders drauf, dass wir eben regionale und faire Produkte einkaufen. Und deswegen ist der Weltladen eine Bereicherung für unser Stadtviertel. Und dass die eben sich seit 40 Jahren hier in der Stadt halten können, das ist schon auch ein Zeichen, dass diese Symbiose gut funktioniert die letzten Jahre.
Ja. Sie haben sich ja selbst als Kunde geoutet. Was kaufen Sie denn im Weltladen ein?
Ja, Schokolade natürlich. Also ich bin großer Schokoladenliebhaber und es gibt ja nicht überall so viel Auswahl von guter Schokolade wie hier im Weltladen und das genieße ich tatsächlich. Und ab und zu finde ich auch ein Lieblings-T-Shirt hier und das freut mich dann auch immer.
Radio Lora war ja früher in Haidhausen, jetzt war ich ganz lange nicht mehr da und bin jetzt von Schwabinger hergeradelt und habe ja gewusst, dass hier die Fußgängerzone ist, habe auch so die Debatten verfolgt und auch, dass es da Baustellen gibt. Aber ich war jetzt schon geschockt, wie viele Baustellen es sind. Es ist ja auch schade um das Pilotprojekt, dass es so zugepflastert ist mit Baustellen, oder?
Ja, das ist wahrscheinlich ein allgemeines Problem, ja, dass Baustellen einfach da sind. Und wenn wir darauf gewartet hätten, bis mal keine Baustelle da wäre, dann würden wir wahrscheinlich in 10 Jahren noch darauf warten, dass wir eine Testphase machen können. Deswegen war es mir oder war es uns auch im Bezirksausschuss wichtig, das jetzt zu machen, auch wenn wir hier 2 Riesenbaustellen haben, die wir nicht weggekriegt haben. Und zu allem Überfluss haben wir dann eben auch noch eine 3. Baustelle dazu bekommen. Und das macht das Ganze natürlich nicht attraktiver. Aber auf der anderen Seite, das muss man auch sagen, trotz diesen ganzen Baustellen hat diese Testphase Fußgängerzone trotzdem wunderbar funktioniert und ist von den Leuten irrsinnig gut angenommen worden. Besonders auch jetzt in den letzten Monaten, wo das Wetter so schön war, wo es in den Abendstunden eigentlich keinen schöneren Ort hier im Stadtviertel gab als zwischen Pariser Platz und Weißenburger Platz.
Und auch der Weltladen hat ja gesagt, dass der Weltladen auch dieses Projekt hier Fußgängerzone immer unterstützt hat. Also die sind jetzt auch zufrieden.
Genau, also vom Weltladen haben wir immer Unterstützung erfahren. Da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Es gab, die haben es angesprochen, natürlich Widerstände, gerade am Anfang, auch von einigen Gewerbetreibenden. Und dass sich eben ein Laden, ein Geschäft wirklich ganz, ganz intensiv für diese Verkehrsberuhigungsmaßnahmen ausspricht, also da bin ich dem Weltladen auch persönlich ganz, ganz dankbar.
Jörg Spengler, Vorsitzender des Bezirksausschusses Au-Haidhausen. Und auch die Stadtverwaltung bzw. das Referat für Klima- und Umweltschutz der Stadt München war auf der Feier vertreten. Verena Jörg, die Leiterin der Abteilung Nachhaltige Entwicklung und Umweltvorsorge, hat uns erläutert, warum die Stadt den fairen Handel unterstützt.
Na, der faire Handel steht für weltweite Gerechtigkeit. München ist eine wohlhabende Stadt, der es gut geht. Und durch den fairen Handel können wir einfach ein Stück zu globaler Gerechtigkeit beitragen.
Und auf welche Weise kann die Stadt den fairen Handel unterstützen?
Zum einen versuchen wir, den fairen Handel in der Stadt bekannter zu machen und zu unterstützen. Wir haben die Fachstelle Eine Welt mit 2 Mitarbeiterinnen, die auch zusammen mit der Zivilgesellschaft eng zusammenarbeiten. Zum Beispiel in der Steuerungsgruppe zur Fairtrade-Stadt. München ist seit gut 10 Jahren Fairtrade-Stadt und hat auch zum Beispiel den Preis Hauptstadt des fairen Handels vor 2 Jahren erhalten, was natürlich auch gut für Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden kann. Und zum anderen versuchen wir bei unseren eigenen Prozessen Nachhaltigkeit und faire Beschaffung zu stärken. München hat ein Beschaffungsvolumen von ungefähr 500 Millionen Euro jährlich. Da steckt natürlich eine große Marktmacht dahinter und die versuchen wir nach und nach zu nutzen. Zum einen schulen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die beschaffen, und zum anderen versuchen wir nach und nach Standards zu setzen. Zum Beispiel werden alle Bälle, die in Münchner Schulen genutzt werden, das sind alles Fairtrade-Bälle und das versuchen wir Produktgruppe für Produktgruppe auszuweiten.
Soweit Verena Jörg, die Leiterin der Abteilung Nachhaltige Entwicklung und Umweltvorsorge im Referat für Klima- und Umweltschutz der Stadt München. Sie war auf der Feier zum 40-jährigen Jubiläum des Weltladen München. Weltläden gibt es übrigens neben Haidhausen noch in Feldmoching und in Pasing. Für eine so große Stadt ist das aber noch ausbaubar, oder?
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de. Oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Im Juni dieses Jahres haben die Kinderrechtsorganisation Terre des Hommes und die Welthungerhilfe den diesjährigen Kompass 2025 zur Wirklichkeit der deutschen Entwicklungspolitik vorgestellt. Seit 32 Jahren geben die beiden Organisationen diesen Bericht heraus. Dieses Jahr mit ziemlich schlechten Nachrichten. So viel kann man schon mal vorab sagen. Zunächst stellt Joshua Hofert, Vorstandssprecher von Terre des Hommes, die weltweiten Tendenzen in der Entwicklungszusammenarbeit vor.
Vor einem Jahr standen wir hier und haben gesprochen über multiple Krisen, über fragile Staaten, also mit anderen Worten, die verschiedenen Verflechtungen von Klimakrise, von Konflikten in der Welt, von Hunger und Armut. Und dieses Jahr stehen wir wieder hier und ehrlich gesagt ringe ich ein bisschen nach Superlativen, um zu beschreiben, wie sich die Situation in der Dramatik, in der Dringlichkeit und im Ausmaß seitdem verändert hat. Wir erleben ein Bröckeln der regel- und wertebasierten Ordnung sondergleichen. Wir erleben, wie die Kriege und Konflikte in der Welt noch mehr zunehmen. Und wir erleben gleichzeitig, und das ist so schockierend und so fatal, dass die Unterstützung der Geberländer für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe abnimmt und auf einem historischen Rückgang sich befindet. Persönlich finde ich es ganz besonders schlimm, wenn ich sehe, dass die Zahl der bewaffneten Konflikte und Kriege so hoch ist wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir erleben natürlich als Kinderrechtsorganisation, als Terre des Hommes besonders, dass das Kinder und Jugendliche betrifft. In Zahlen ist es so, dass die Zahl der Kinder, die in Konfliktgebieten leben, sich in den letzten 3 Jahrzehnten verdoppelt hat. Mittlerweile sind es nämlich rund 500 Millionen Kinder, das heißt jedes 5. Kind, die in Kriegs- und Krisengebieten leben. Die Auswirkungen sind ebenfalls gut belegt. Laut UN-Angaben ist die Zahl schwerer Menschenrechtsverletzungen an Kindern und Jugendlichen auf einem Rekordstand mit steigender Tendenz. Wir sprechen hier ganz konkret über Tötungen von Kindern, über sexuelle Gewalt, über Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser, über die Rekrutierung von Kindersoldaten, Entführungen und die Verweigerung des Zugangs zu humanitärer Hilfe. Letzteres sehen wir ganz insbesondere, aber im Grunde alle diese Kinderrechtsverletzungen in Gaza in einem massiven Maße, wo wir seit 3 Monaten im Grunde den Zugang zu Lebensmitteln und humanitärer Hilfe stark eingeschränkt erleben. Das heißt ganz konkret, in Gaza sterben Kinder, sterben Menschen an Unterernährung, unter vielen anderen Dingen auch. Eine andere Zahl, die für Kinderrechte wichtig ist, der Besuch von Schulen, Bildung. 85 Millionen Kinder gehen weltweit in Krisen- und Konfliktgebieten nicht zur Schule. Und wenn wir uns anschauen, alleine im Sudan sind das 17 Millionen Kinder. Im Sudan, wo die Kinder dann nicht genug zu essen bekommen, keine ausreichende medizinische Versorgung, traumatisiert werden, aus ihrem Zuhause gerissen, ihre Eltern verlieren und den Gefahren der Flucht ausgesetzt sind. Und der Sudan ist nun gerade das Beispiel oder ein Land, wo die Unterstützung der Vereinigten Staaten quasi von heute auf morgen massiv eingebrochen ist. Wir sehen eben, und das ist für mich das Fatale an dieser ganzen Lage, dass sich nicht nur die USA, sondern auch ganz viele andere Staaten der G7 zurückziehen, Geberländer, die sich eigentlich dazu bekannt haben, vor zuletzt 10 Jahren das letzte Mal, aber immer wieder, dass sie 0,7% gemessen an ihrem Bruttonationaleinkommen für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe aufwenden möchten und sich dazu verpflichtet haben. Aber diese Verpflichtung davon ist heute nichts mehr zu spüren scheinbar, denn nachdem diese sogenannte ODA, die Entwicklungsfinanzierung, in den letzten Jahren tatsächlich gestiegen ist, also auch eine sehr gute Reaktion auf zum Beispiel die Corona-Pandemie oder auch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, sind Schätzungen zufolge zwischen 2023 und 2025, also innerhalb von nur 2 Jahren, global 1/3 der Mittel für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe weggefallen. Die USA habe ich eben schon erwähnt, mit den fatalen Kürzungen nur eine Zahl, die das, glaube ich, sehr deutlich macht. Von den global 24 Milliarden US-Dollar, die für humanitäre Hilfe zur Verfügung stehen, kamen 13 Milliarden US-Dollar, also mehr als die Hälfte, aus den USA. Und da merken wir, wir werden einige Beispiele auch erleben, wo man sieht, wie fatal die Auswirkungen konkret auf Menschen, auf Kinder sind. Das Ganze sieht man aber auch im Vereinigten Königreich, wo sinkende Mittel für Entwicklungszusammenarbeit mit steigenden Verteidigungsausgaben gerechtfertigt werden. Oder auch die niederländische Regierung, die zuletzt die Finanzierung insbesondere für Nichtregierungsorganisationen, also die Zivilgesellschaft, um mehr als 70% gekürzt hat. Schauen wir nach Deutschland, wo auch im vergangenen Jahr die Mittel für humanitäre Hilfe und für Entwicklungszusammenarbeit zurückgegangen sind. Inflationsbereinigt sanken sie auf 29,98 Milliarden Euro im Jahr 2024, also deutlich weniger als die 36,1 Milliarden Euro im Jahr 2023. Und wir müssen dieses Jahr hier zu Ihnen sprechen mit dem Kompass und sagen, erstmalig seit vielen Jahren hat Deutschland das 0,7%-Ziel für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe verfehlt. Und es fehlt auch das Bekenntnis der neuen Bundesregierung zu dieser Quote, was absolut fatal ist,
sagt Joshua Hofert von Terre des Hommes. Als nächstes spricht Matthias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe.
Er weist zunächst darauf hin, dass beim vergangenen G7-Gipfel die Entwicklungszusammenarbeit, die Entwicklungspolitik und die Entwicklungsfinanzierung überhaupt kein Thema waren. Für ihn ein großer Fehler, denn
wohin massive Kürzungen von Entwicklungsfinanzierung und humanitärer Hilfe führen können, das sehen wir zum Beispiel als Welthungerhilfe in der Zentralafrikanischen Republik, wo wir im Februar dann mit einer lapidaren E-Mail mitgeteilt bekommen haben, dass unser Projekt, wo es um die Verteilung von Saatgut an benachteiligte Familien gegangen ist, dass dieses Geld einfach mal wegbricht, dass dieses Geld einfach nicht mehr zur Verfügung steht und wir diese Maßnahmen sofort zu stoppen haben. Das hat einfach dazu geführt, dass die Menschen nicht aussehen konnten und damit auch nichts ernten konnten und wieder in Abhängigkeiten verfallen, beziehungsweise der Hunger in der Region ganz klar zugenommen hat. Es gab eine weitere Komponente in diesem Projekt, wo es um Saatgutvermehrung geht. Das heißt, bestimmte Farmer haben dort zertifiziertes Saatgut bekommen, was sie vermehren sollten und damit langfristig Saatgut in der Region zur Verfügung stellen sollten. Auch das ist einfach weggebrochen. Und das zeigt, wie fatal solche auch abrupten Stopps von Entwicklungsfinanzierung sein kann und wie es die Ärmsten der Armen häufig dann eben auch trifft. Wir sehen gleichzeitig, dass die Konflikte und die gewalttätigen Auseinandersetzungen weltweit einfach immer weiter zunehmen. Und das ist wirklich fatal, vor allen Dingen auch, wenn man bedenkt, und da sehen Sie auch Informationen im Kompass, dass alleine 38% der deutschen Entwicklungsfinanzierung hier in Deutschland bleibt und ausgegeben wird, insbesondere für Geflüchtete, auch für Kosten für Bildungsarbeit und für ausländische Studenten. Das heißt, mehr als ein Drittel der deutschen Entwicklungsfinanzierung kommt nicht da an, wo der Bedarf, wo die Not auch am größten ist. Im Koalitionsvertrag fehlt seit vielen, vielen Jahren zum ersten Mal ein klares Bekenntnis zum 0,7%-Ziel. Das hat es bisher immer gegeben, ist nicht mit drin. Es gibt auch kein klares Bekenntnis, wie viel Geld eigentlich für Entwicklungsfinanzierung zukünftig ausgegeben werden soll. Wir sehen das ganz deutlich zum Beispiel bei der Sonderinitiative Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme. Dort hat es seit 2022 starke Kürzungen gegeben. 2022 lag der Betrag im Haushalt bei 800 Millionen Euro und 2024 lag er nur noch bei 143 Millionen. Ähnlich sieht es aus bei einem auch sehr wichtigen Fördertitel im BMZ. Das ist der sogenannte Krisenwiederaufbau-Infrastrukturtitel. Auch hier massive Reduktionen von 2023 1,2 Milliarden Euro noch auf jetzt geplant 2025 645. Das ist ein Rückgang von über 40%. Das sind ganz konkrete Beispiele, wie das dann eben aussieht. Und hier nochmal ein paar Beispiele, was eben passiert, wenn solche notwendigen und wichtigen Unterstützungen wegbrechen oder eben massiv gekürzt werden. Das bedeutet für die Menschen ganz konkret vor Ort, dass sie Vieh verkaufen müssen, Arbeitsgeräte verkaufen müssen, dass häufig es eine Reduktion auch bei den Mahlzeiten gibt, dass Mädchen häufig zwangsverheiratet werden, dass Kinder nicht mehr zur Schule geschickt werden können, sondern dass sie arbeiten müssen. Diese Reaktionen haben eben wirklich gravierende langfristige Folgen. Weniger Bildung, insbesondere für Mädchen, schlechte Ernährung, Verlust von Produktionsmitteln, um hier nur einige der Auswirkungen zu nennen. Bei der humanitären Hilfe sieht es noch eben drastischer aus, weil es hier häufig um wirklich lebensrettende Maßnahmen geht, wie die Verteilung von Nahrungsmitteln, Bargeldzahlung, Bereitstellung von Trinkwasser, aber auch Notunterkünften. Und das kann dann eben sehr, sehr dramatische Folgen haben. Ich habe gerade schon die zunehmende Zahl von bewaffneten Konflikten genannt und auch die Auswirkungen des Klimawandels sind hier zu nennen, die eben eher steigen. Die Bedarfe steigen, das Geld wird weniger.
Matthias Mogge von der Welthungerhilfe. Zunehmende Konflikte und gleichzeitig eine Reduzierung der humanitären Hilfe. Wie passt das zusammen, fragt Joshua Hofert, Vorstandssprecher von Terre des Hommes im Anschluss. Und gibt auch gleich die Antwort.
überhaupt nicht. Man kann es vielleicht sagen, es braucht etwas, um diese Negativspirale, diesen Teufelskreis von immer mehr Konflikten, von immer mehr Krisen in der Welt zu durchbrechen. Da ist ohne Frage die humanitäre Hilfe ein wichtiges Instrument, Soforthilfe, Nothilfe in Katastrophensituationen. Es braucht aber noch mehr als das. Es ist durchaus gut und richtig, dass die neue Bundesregierung spricht von einem Dreiklang, von einer Verbindung von Außenpolitik, von Verteidigungspolitik und von Entwicklungszusammenarbeit, dass sie spricht von, so sagte es die neue Bundesentwicklungsministerin, von einer integrierten Sicherheitspolitik. Aber was heißt das genau? Allen voran braucht es ein klares Bekenntnis und einen klaren Einsatz der deutschen Bundesregierung für eine konsequente Achtung der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts, wie den Zugang zu Hilfe und den Schutz der Zivilbevölkerung in Kriegen und Konflikten und auch die Stärkung von multilateralen Institutionen, zum Beispiel den Vereinten Nationen. Also, kurz gesagt, die werte- und regelbasierte Ordnung, die an so vielen Stellen zu bröckeln scheint. Wir müssen sicherstellen, dass wir natürlich in Konfliktbewältigung investieren, dass wir natürlich Menschen versorgen, die Not leiden, aber dass wir gleichzeitig nicht vergessen, dass es natürlich viel, viel besser und langfristiger und nachhaltiger ist, Konflikte und Krisen mit Prävention zu begegnen. Also mit anderen Worten, dass wir in Friedensförderung investieren, dass wir in Resilienz auch der Bevölkerung investieren. Und das geht natürlich am besten mit Entwicklungszusammenarbeit in ganz vielen Ländern. Man spricht ja auch oft von dem Nexus zwischen humanitärer Hilfe, zwischen Entwicklung und Friedensförderung, dem Humanitarian Development Peace Nexus, der ganz zwingend und ganz dringend auch auf die Agenda der neuen Bundesregierung gehört. Deutschland gehört, und das muss man anerkennen, mit Abstand zu den größten Gebern für Friedensfinanzierung. Insgesamt spiegelt aber die internationale Entwicklungsfinanzierung die wachsenden Bedarfe und die friedenssichernde Relevanz der Entwicklungszusammenarbeit nicht angemessen wider. Die Mittel für Friedensförderung und Entwicklung in äußerst fragilen Ländern ist seit 2020 sogar zurückgegangen. Während auch das die Mittel für humanitäre Hilfe zuletzt auf einem Rekordniveau waren. Also die Mittel für Friedensförderung, Konfliktprävention, kann man sagen, in Zahlen waren auf dem zweitniedrigsten Stand seit 2 Jahrzehnten und verharrten, wenn ausschließlich Konfliktprävention beachtet wird, auf einem rekordverdächtig niedrigen Niveau. Da muss also umgesteuert werden und wir richten gerade auch als Kinderrechtsorganisationen einen Appell an die neue Bundesregierung, einen Appell, eine internationale Initiative zum Schutz der Rechte von Kindern und Jugendlichen in bewaffneten Konflikten aufzulegen, sich da also dafür einzusetzen, dass der humanitäre Schutz von Kindern gestärkt wird, dass Kinder, ja, also die Bildungseinrichtungen von Kindern geschützt werden. Da gibt es etwas, das nennt sich Safe School Declaration, sich noch viel mehr für die Umsetzung dafür einzusetzen. Friedenserziehung, berufliche Zukunftsperspektiven kann man nicht genug betonen für Menschen, junge Menschen in fragilen Ländern, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an friedensbildenden Maßnahmen und auch die Bekämpfung der Straflosigkeit von den gravierendsten Kinderrechtsverletzungen, die ich eingangs erwähnt habe. Ich möchte meinerseits enden mit einer Sache, die gerade in aller Munde ist und die uns deswegen im Kompass auch sehr beschäftigt, nämlich die Frage von Legitimität und Wirksamkeit von Entwicklungszusammenarbeit und humanitärer Hilfe. Oder wie sieht die Bevölkerung eigentlich das, was Deutschland in der Welt tut? Es gibt mehr und mehr Druck. Es gibt mehr und mehr Skepsis, der wir begegnen und daher müssen wir uns natürlich damit beschäftigen, was die Menschen in Deutschland denken, müssen sie abholen, müssen auch gerade die Bundesregierung sehr transparent kommunizieren, was sie tun und warum sie das tun. Jüngste Studien, zum Beispiel vom Deutschen Evaluierungsinstitut für die Entwicklungszusammenarbeit, zeigen, dass die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland nach wie vor hinter dem Bestreben steht, einen fairen Beitrag zur Unterstützung notleidender Menschen im globalen Süden zu leisten oder in Zahlen 63%. Da ist besonders wichtig und besonders im Vordergrund die klassischen Themen, die klassischen Kernanliegen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Bildung, Gesundheit, Ernährung, Wasser, Sanitärversorgung. Es ist aber auch deutlich, und das hat eine Studie im Auftrag von Terre des Hommes gezeigt, dass es einen großen Teil der Bevölkerung gibt, die sich sehr stark für den Schutz von Kindern einsetzen und denen das nicht egal ist, wie es Kindern in der Welt geht. Das ist eine gemeinsame Aufgabe, so sagen es die Befragten, von der internationalen Gemeinschaft, aber auch ein großes Vertrauen in zivilgesellschaftliche Organisationen wie unsere, aber viele, viele weitere, die gemeinsam es schaffen, den lokalen Bedürfnissen zu begegnen und den Menschen konkret vor Ort zu helfen. Also vielleicht als Kernbotschaft, insbesondere im Kontext dieser sinkenden Mittel, muss gewährleistet sein, dass soziale, entwicklungspolitische Kernanliegen und der Schutz besonders verletzlicher Gruppen Priorität haben. Es lassen sich wirtschaftliche und sicherheitspolitische Interessen Deutschlands letztlich nur in einem globalen Rahmen erreichen, der nicht auf kurzfristiger Nutzenmaximierung, sondern auf Solidarität, auf Kooperation und auf Rechtsverbindlichkeit basiert.
Soweit Joshua Hofert, Vorstandssprecher von Terrisom. Zum Schluss thematisiert Matthias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe, den Stellenwert der ärmsten Länder in der deutschen Entwicklungspolitik.
Zum Beispiel im Koalitionsvertrag, wo diese gar nicht erwähnt werden. Es gibt eine Verpflichtung, auch hier 0,2% unseres Bruttoinlandsproduktes in die ärmsten Länder, in die sogenannten LDCs zu geben. Diese Verpflichtung steht da gar nicht mehr drin, wird gar nicht erwähnt, im Gegensatz zu früheren Koalitionsverträgen, wo das eigentlich immer drin steht, auch wenn es nie erreicht worden ist. Aber trotzdem, jetzt steht es noch nicht mal mehr drin. Und wir sehen eigentlich in diesen Ländern mit den höchsten Armutsquoten, dass dort die Ernährungslage am kritischsten ist. Der Welthungerindex, der ja einmal im Jahr erscheint, klassifiziert gerade diese Länder als ernst und sehr ernst. Und dort macht die globale Entwicklungsfinanzierung, also die ODA, einen besonders hohen Anteil am Bruttoinlandsprodukt aus. In Burundi sind das alleine 24%, in Mosambik 16% und in Liberia 14%. Die Welthungerhilfe ist in vielen dieser ärmsten Länder der Welt natürlich tätig und die Mittel, die in diese Länder gehen, die sind ganz besonders wichtig, eben für Daseinsversorge wie Schulspeisung, Gesundheitsdienste, Bildungseinrichtungen. Das ist extrem wichtig, damit die ärmsten Menschen dort eine Entwicklungschance, eine Perspektive haben. Im Bereich Wasser, Sanitär und Hygiene muss man leider feststellen, dass dort auch in den vergangenen Jahren viel zu wenig investiert worden ist. Insbesondere ging sehr, sehr viel Geld in einzelne Länder wie Jordanien, wo alleine 158 Millionen Dollar investiert worden ist in 2023. Während 38 Least Developed Countries, also LDCs, gerade mal 170 Millionen Dollar bekommen haben. Die Bundesregierung, das wird deutlich im Koalitionsvertrag, möchte private Investoren stärken. Sie möchte die Außenwirtschaft Deutschlands stärken. Wir sehen aber ganz klar, dass die LDCs natürlich da keine große Rolle spielen werden. Andererseits, weil es ein großes Investitionsrisiko gibt, andererseits gibt es dort häufig die begehrten Rohstoffe. Das ist ja auch ein wichtiges Ziel der neuen Bundesregierung ist. Uns ist es hier wichtig, dass diese nachvollziehbaren Wirtschaftsinteressen nicht zu Ungunsten gehen dieser anderen wichtigen Investitionen, wie gesagt, in den Gesundheitssektor, in die Landwirtschaft, in die Bildung, dass hier nicht das eine gegen das andere ausgespielt wird. Was hier auch noch wichtig ist, dass nicht nur sichergestellt wird, dass Menschenrechte in den Minen sichergestellt werden, sondern in der Region drumherum. Ja, das ist das, was wir extrem wichtig finden. Also wichtige Instrumente oder gute Instrumente dafür wären zum Beispiel Lieferketten- und Sorgfaltspflichtengesetze, die ja eigentlich existieren, aber jetzt schon wieder auch zurückgedreht werden. Das ist sehr, sehr schade. Für die neue Bundesregierung sollte ebenfalls gelten, leave no one behind. Keine Menschen zurücklassen. Und das bedeutet insbesondere die verletzlichsten und am stärksten benachteiligten Bevölkerungsgruppen, dass diese konsequent in den Mittelpunkt gestellt werden, auch einer zukünftigen deutschen Entwicklungspolitik.
Soweit Matthias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe. Wie wird es weitergehen mit der Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe? Die dramatische Lage angesichts der humanitären Krisen, etwa im Gazastreifen oder im Sudan, zeigt, wie dringend politische und humane Antworten auf diese Frage gefunden werden müssten. Zu befürchten aber ist, dass wenig bis nichts passiert. Globale Verantwortung steht hierzulande nicht mehr zur Debatte, sondern vor allem die eigenen Interessen. Kurzsichtig. Und man muss es so sagen, auch menschenverachtend. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung aus der Reihe von München soll kein Schaden ausgehen, fairer Handel, solidarische Ökonomie und Entwicklungszusammenarbeit angelangt. Die nächste Sendung könnt ihr am Dienstag, 29. Juli um 17 Uhr hören. Da werden wir über die Eine Welttage in Augsburg berichten, ein jährliches Treffen vieler Fairhandelsunternehmen und vieler Organisationen aus dem Eine Weltbereich. Verantwortlich für die vergangene Stunde war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Weiter geht es jetzt mit dem LoRa Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.
Die eben gehörte Sendung wurde gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.